Was für eine Geschichte. Hannah steckt in einer blöden Situation. Sie kann keine Kinder bekommen. Und um die Situation noch komplett zu machen, muss man halt eben wissen, Elkanah, ihr Mann, hatte neben Hannah noch eine zweite Frau, die Penina. Und mit der hatte er mehrere Kinder. Und als ob die Situation nicht für Hannah schon blöd genug ist, lässt Penina Hannah auch immer wieder spüren, dass sie Kinder hat und Hannah nicht. Und so kann man verstehen, wie sie verzweifelt in diese Stiftshütte geht, um zu beten und wo sie mit Eli reden kann. Und dieser Tag war nicht irgendein Tag für sie, nicht irgendein Tag, wo sie mal dahingegangen ist und gebetet hat, sondern es war ein besonderer Tag für sie. Denn wir haben gerade gehört, sie war nicht mehr traurig. Sie fühlt sich gesehen. Gesehen in ihrer Situation, gesehen von Eli und gesehen von Gott. Und es sind gute Momente, wenn Hannah oder wenn wir das spüren. Sie erlebt, Gott wird es gut machen. Das gibt Eli ihr fast schon mit auf den Weg. Es werden sich Dinge zusammenfügen. Und diese Erfahrung tut ihr gut. Und trotzdem kennen wir natürlich auch die andere Erfahrung. Wir haben eben gesungen, wer bittet, dem wird gegeben. Ja, das hätten wir immer gerne, dass uns das gegeben wird, was wir uns wünschen, dass wir zu Gott beten, gib uns ein Kind, mach uns gesund, mach jemand anders gesund, mach wieder, dass die Beziehung in Ordnung ist, zum Partner oder zu Freunden. Aber nichts passiert. Man hat so das Gefühl, ja, mein Gebet bleibt irgendwie an der Zimmerdecke hängen. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber es steht, Gott sagt auch nicht, was gegeben wird. Das ist ja auch schon spannend. Aber wenn wir solche Erfahrungen machen, dann merken wir auch schnell, wie verzweifelt man sein kann. Dass Menschen verbittern, dass sie zweifeln an Gott, dass sie Wut haben gegenüber der Situation oder auch gegenüber Gott. Und die Frage stellt auf, ist Gott wirklich gut? Gibt es ihn? Hört er mich? Warum lässt es zu? Jürgen Mette, der selber an Parkinson erkrankt hat, schreibt in seinem Buch Alles außer Mikado sinngemäß, die Frage im Leid nach dem Warum ist die Gefahrenstelle des christlichen Glaubens, weil Leute daran kaputt gehen. Hannah steckt in so einer außergewöhnlichen Situation. Sie leidet darunter, dass sie keine Kinder kriegen kann. Und die Frage ist ja, wie reagiere ich dann? Hannah vertraut auf Gott, auch wenn Gott lange geschwiegen hat. Aber sie bleibt dran, sie betet leidenschaftlich, sie fleht ihn an, dass sie dieses Kind bekommt. Und trotzdem wird sie sich auch gefragt haben, warum lässt Gott mich so lange warten? Geht es nicht schneller? Warum quält er mich so mit dieser Situation? Wir singen ja oft von der Größe Gottes und dass er der liebende Vater ist und dass er seine Liebe auch oder seine Größe auch immer jeden Tag zeigt. Wir sehen es allein an der Schöpfung. Und doch haben wir diese Fragen. Warum lässt Gott es zu? Warum reagiert er nicht auf meine Bitte? Wo bleibt die Antwort auf die Frage, die ich ihm stelle? Es gibt nicht viele gute Antworten. Und auf manche dieser Fragen für bestimmte Situationen gibt es auch gar keine Antwort. Wo wir nicht wissen, wozu dient es uns? Wofür ist es gut? Aber in diesem speziellen Fall und ab und zu gilt die Antwort, Gott will etwas wachsen lassen. In diesem Fall ist es der kostbare Glaube von Hannah, der sich ganz an Gott festmacht. Dass sie sich ganz Gott vertraut mit allem, was sie ausmacht. Ein Glaube, der trotz alles nicht Sichtbaren, trotz alles nicht Spürbaren an Gott festhält. Und ich bewundere Hannah, dass sie eben nicht bitter wird. Dass sie nicht verzweifelt und ihren Glauben über Bord schmeißt. Und in so Situationen zeigt sich eben, was ist der Glaube auch wert. Und ich frage mich manchmal, was ist eigentlich mehr wert, wenn Gott den Wunsch erfüllt, wenn Gott ein Wunder tut, oder ist es nicht genauso wertvoll, wenn Gott uns da durchträgt, wenn er uns die Kraft gibt, das, was wir im Leben zu tragen haben, dass wir das auch schaffen können, dass wir merken, er ist an unserer Seite und er gibt uns das, was wir zum Leben brauchen. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber beides ist wertvoll und im Grunde ist beides ein Wunder. Das Wunder, dass man das schafft, das auszuhalten, das zu tragen, und auf der anderen Seite das Wunder, dass Gott wirkt und uns etwas schenkt. Und wenn man diesen Text liest, dann bekommt man den Eindruck, sie klammert sich förmlich an Gott fest. Sie schüttet ihr ganzes Herz aus, sie sagt und sie klagt Gott, was in ihr vorgeht. Am Anfang hat sie vielleicht noch gehofft, dass es mit ihrem Mann zusammen, dass es klappt mit den Kindern. Aber irgendwann merkt Hannah, nein, es liegt nicht nur an uns, ob wir wollen, sondern es liegt auch daran, ob Gott es schenkt. Es liegt in seiner Hand. Gott führt uns manchmal Wege, wo irgendwie gefühlt so alles wegbricht. Und wir keine Hoffnung mehr haben als nur ihn selbst und dass er mit uns da durchgeht. Wenn wir Probleme haben, die uns Angst machen, dann versuchen wir ja von uns aus alles Mögliche zu tun, damit es wieder weggeht. Aber wir kommen an Grenzen. Und ab und zu merken wir, wie uns dieses Leben so gefühlt wegbricht. Aber wenn Gott uns mit unseren Möglichkeiten an ein Ende kommen lässt, dann hat er immer noch einen Weg. Hannah macht diese Erfahrung. Abraham, der auch keine Hoffnung mehr hatte, mit seiner Frau ein Kind zu kriegen, hatte keine Hoffnung mehr auf Nachwuchs. Josef saß im Gefängnis und wusste nicht, wie das ausgeht, wie es weitergeht. Aber Gott hat Menschen immer wieder Wege gezeigt aus diesen Situationen heraus, und auch Hannah merkt, es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Was mich noch an ihr beeindruckt, ist ihr intensives Gebet. Lange hat sie gebetet, hat Gott mit ihren ganzen Emotionen auch ausgedrückt, was sie bewegt, wie es ihr geht, die Not gesagt. Und sie war so vertieft, dass sie auf die Außenwelt nicht mehr geachtet hat, so dass Eli sogar dachte, sie ist betrunken. Dabei war sie voll dabei, aber nicht voll im Rausch, sondern voll mit ihren Gedanken auf das fokussiert, was sie Gott sagen will. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir ist es so, dass ich mich manchmal am Ende vom Gebet frage, wann habe ich eigentlich gebetet? Oder meine Gedanken so wegschweifen. Und dass ich irgendwann so merke, oh, eigentlich war ich doch gerade noch mit Gott am Reden. Und wo ich merke, ja, manchmal bin ich irgendwie überhaupt nicht so dabei. Es bewegt mich selber kaum, was ich das sage. Und auch das darf sein. Ich glaube nicht, dass Gott uns das krumm nimmt. Aber es gibt auch diese leidenschaftlichen Gebete. Hier bei Hannah. Bei Kaleb und Josua lese ich das, wie sie leidenschaftlich darum ringen mit Gott, dass sie in dieses gelobte Land kommen, was Gott ihnen verheißen hat. In der Chronik, mitten in den Geschlechtsregistern, da betet Jabez leidenschaftlich und bittet Gott um die Erweiterung seiner Möglichkeiten. Er bittet Gott, segne mich, Gott beschütze mich, Gott gib mir mehr Möglichkeiten, erweitere meinen Wirkungskreis. In den Psalmen spüren wir, wie Menschen leidenschaftlich zu Gott beten, ihn loben, aber auch ihr Leid ihm klagen. Und auch das ist gut. Paulus betet mit Leidenschaft für die Ausbreitung, dass immer mehr Menschen Jesus kennenlernen. Jesus betet voller Leidenschaft für seine Jünger, kurz bevor er weggeht, im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, dass seine Jünger das schaffen, auch wenn er geht. Weil er weiß, was auf sie zukommt. In der Kirchengeschichte erleben wir leidenschaftliche Menschen. Luther, der mit einer Leidenschaft dafür gekämpft hat, dass wir uns auf die Bibel besinnen, dass eine Tradition oder Macht oder Sonstiges unser Leben bestimmen. Philipp Jakob Spener beruft sich auf Luther und setzt sich ein für eine persönliche Glaubensbeziehung zu Gott. Der nicht nur irgendwie Mitglied irgendeiner Gemeinde sein muss oder sonst was, sondern dass es um die persönliche Beziehung zu Gott geht. Und dafür setzt er sich leidenschaftlich ein und das ist der Beginn der Gemeinschaftsbewegung, dass sich Hauskreise bilden neben dem Gottesdienst. Alles Menschen, die für eine bestimmte Sache eine Leidenschaft hatten. Eine Leidenschaft, mit der sie vor Gott gekommen sind und ihre Dinge vorgetragen haben. Ich habe mich in dieser Woche mal gefragt, wofür bete ich eigentlich mit Leidenschaft? Für mein eigenes Leben? Für diese Welt? Für die Gemeinde? Überlegt mal ein paar Sekunden, wofür betet ihr mit Leidenschaft? Wofür tretet ihr mit Leidenschaft vor Gott ein? Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir ihm das, was uns auf dem Herzen ist, was uns wichtig ist, dass wir damit vor ihn kommen. Dass wir ihm das sagen, dass wir voller Leidenschaft und mit brennendem Herzen ihn für die Dinge anrufen, die uns auf dem Herzen liegen. Oder dass wir uns mit anderen zusammentun, dem anderen sagen, du, das bewegt mich, lass uns gemeinsam dafür beten. Oder auch, wenn ich jetzt Eli anschaue, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, hier, geh in Frieden. Und dann war es für ihn erledigt. Sondern ich bin der festen Überzeugung, Eli wird Hannas Gebet zu seinem Gebet gemacht haben. Dass er für sie eintritt. Und beim Beten, da dürfen wir uns Gott anvertrauen. Und Gott kann ein Kind schenken. Er kann Toten das Leben wieder schenken. Er kann eine Gemeinde wieder aufblühen lassen. Er kann Streit und Neid und sonstige Sachen, Beziehungen zwischen Menschen kaputt machen, auch dafür sorgen, dass das wieder miteinander wird. Aber er will es nicht ohne uns machen. Gott macht es so gut wie nie ohne uns Menschen, sondern er will uns mit hineinnehmen, dass wir dafür beten und dass wir durch unser Handeln daran mitwirken. Und deswegen dürfen wir ihn auch um Leidenschaft bitten. Um Leidenschaft für Dinge, die uns wichtig sind. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die betet. Die mit Leidenschaft um Dinge ringt. Und wo die Liebe Gottes unter uns und auch zu anderen sichtbar wird. Dass wir eine Gemeinde sind, die mit Gott im Gespräch ist und die von ihm alles erwartet. Aber dass wir auch so handeln, als ob wir alles von ihm erwarten und darauf vertrauen, dass er mit uns ist. Und dass er uns immer wieder verändert, von innen heraus. Dass er uns zurüstet, uns das gibt, was wir auch brauchen, für das, was wir verändern in der Gemeinde, in unserem Leben, dass er das in uns bewirkt. Und ich freue mich, dass Gott ja auch schon an uns arbeitet. Dass er eben nicht wie uns wie Marionetten, wie so ein Computer einfach anklemmt und uns eine neue Software draufspielt, sondern dass er uns von innen heraus verändert und es uns mit hineinnimmt in das, was wir tun sollen. Was ist deine Leidenschaft? Wofür schlägt dein Herz? Worum bittest du Gott mit Leidenschaft? Und wir dürfen auch fragen, Gott, wo siehst du mich? Wo willst du mich einbeziehen in deinem Plan und mich als dein Werkzeug gebrauchen? Die Hanna war bereit zu sagen, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir zurück. Die wollte sich etwas kosten lassen. Dann sollst du ihn gebrauchen und er soll dir dienen. Und Gott lässt sich, das ist ja fast schon Handel, dass Hannah sagt, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann soll er dir dienen. Das ist ja fast schon Handel, den sie da mit Gott macht. Aber Gott lässt sich darauf ein und er hat aus Samuel einen tollen Menschen werden lassen, der Gott mit seinem ganzen Leben gedient hat. Und ich muss an eine Frau denken, bei der es war eigentlich fast schon andersrum. Die hatte schon 4 Kinder und die hatten einen großen Hof und viel Arbeit. Und dann wird sie ungewollt das 5. Mal schwanger. Über 40, Risikoschwangerschaft. Und sie hat gedacht, Gott, warum das? Und sie hat überlegt, soll ich dieses Kind behalten oder soll ich es abtreiben? Und sie hat jemand gesucht und ich fand eigentlich total cool, wie die Person reagiert hat. Die hat nämlich gesagt, du darfst dich darauf verlassen, wenn du dieses Kind bekommst, dann wird Gott mit dir gehen und er wird dir das geben, was du brauchst. Aber auch wenn du dich anders entscheidest, Gott bleibt an deiner Seite. Und heute ist dieser Junge ein erwachsener Mann. Und wenn ich mit dieser Frau über diesen Jungen spreche, sie liebt ihre anderen vier Kinder auch, aber bei diesem ist immer so ein besonderes Lächeln dabei. Sie hat auch gesagt, wenn ich dieses Kind austrage, dann ist es dein Kind. Und dann trägst du auch mit die Verantwortung dafür. Und der ist wunderbar geworden und lebt im Glauben und tut ganz viele wunderbare Dinge. Und wenn man mit der Mutter heute darüber redet, dann merkt man, wie sie sich darüber freut, aber auch welche Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott dafür ist. Aber es hat sie auch gekostet. Und ich glaube, da, wo wir Gott mit Leidenschaft auch um etwas bitten, dann wird es uns auch immer etwas kosten. Zeit, Geld, Geduld, was auch immer, kommt immer auf die Situation an. Aber auch da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns das gibt, was wir zum Leben brauchen und dass wir das auch tragen können. Hannah war eine Frau, die sich festgeklammert hat an Gott. Auch wenn sie zwischendurch gedacht hat, bestimmt alles beten hat keinen Sinn. Aber sie hat sich eben nicht von Gott verabschiedet, sondern hat festgehalten. Und mit voller Leidenschaft und Ehrlichkeit hat sie ihr Anliegen vor Gott gebracht und ist uns damit auch zum Vorbild geworden. Und sie hat es sich was kosten lassen, dass sie diesen sehnsüchtig erwarteten Sohn, dass sie den Gott überlassen hat. Und ich finde, das können wir von ihr lernen. Und ich wünsche uns, dass wir uns davon auch anstecken lassen, von dieser Leidenschaft, von diesem Festhalten an Gott und dann aber auch, dass wir bereit sind, uns das was kosten zu lassen. Denn darauf hat Gott auch seinen Segen gelegt. Amen.